Ja, erstmal hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid zum zweiten Teil von Feedback, der zweiteiligen Veranstaltungs- und Podcast-Reihe hier in der Schirn in Frankfurt. Heute am letzten Tag der Ausstellung The Culture, Hip-Hop und zeitgenössische Kunst im 21. Jahrhundert. Ich bin Miriam Lautwandi, ich bin Musikjournalistin und ich beschäftige mich seit Jahren, mittlerweile auch Jahrzehnten mit Hip-Hop und Rap. Und ich darf heute wieder mit einer weiblichen Persönlichkeit sprechen aus der Rap-Szene. Falls ihr beim letzten Mal nicht da wart, da waren Cora E. und OG Lou hier und das Ganze wurde auch aufgenommen als Podcast, also ihr könnt das gerne nachholen. Ja, und heute ist ja der Nachholtermin. Ich war beim letzten Mal leider krank. Genau, und deshalb haben wir es leider nicht geschafft, das terminlich so zu koordinieren, dass Liz auch mit dabei sein kann. Aber genug gebabbelt, wie ihr hier so sagt, ne? Kommen wir endlich zu meiner Gästin, mit der ich heute über ihr Upbringing in Frankfurt spreche. Und bitte einmal großen Applaus für Sabrina Setlow. Also neben mir ist Sabrina Setlow, Musikerin, auch Schauspielerin und Frankfurter Legende natürlich. Ja, viele kennen bestimmt noch die Zeilen. Ich rap jetzt nicht, ich lese einfach vor wie so ein Poetry Slammer. Ich habe schon jede Menge dumm geschleimter Reime gehört, jedoch nicht einer, also keiner hat mich wie deiner gestört. Entschuldigung. Du hast an meinem Ohr gekaut, mir den Reim geklaut, den Tag versaut und jetzt willst du dich wundern, warum es dir auf die Fresse haut.
Genau.
Kennt ihr wahrscheinlich alle, das war eigentlich ihre erste Appearance 1994 auf dem Song Wenn es nicht hart ist vom Rödelheim Hartreim-Projekt und daraufhin folgten ganz viele weitere Projekte. Entweder unter dem Pseudonym Schwester S oder Sabrina Setlow. 5 Alben waren das insgesamt, die im Studio aufgenommen wurden, alle veröffentlicht auf 3P. Du liebst mich nicht, den Song kennt ihr alle. Falls nicht, dann was macht ihr überhaupt hier? Dann? Und machte sie zu der ersten Rapperin mit einem Nummer 1-Hit in Deutschland. Und es folgten unzählige Preise. Sie war auf Tour mit den Fugees, Jay-Z und so weiter. Hat Fernsehfilmauftritte ohne Ende gehabt. Goldene Platten, ganz viele. Ein paar auch unangenehme Momente und Skandale, die sie sehr souverän gemeistert hat.
So wie jetzt, unangenehmer Moment, weil ich mag das überhaupt nicht, wenn mich jemand irgendwie so einen Lorbeerkranz auf den Kopf
setzt. Ich
bin ein ganz normaler Mensch, Leute, ganz, ganz normaler Mensch.
Jetzt hätten wir nicht so viele coole Sachen machen müssen, selber schuld.
Shit happens.
Ja. Pech gehabt.
Ja, voll.
So, genau. Es gab auch ein paar Skandale und ein paar nicht so gute Sachen, aber die hast du sehr souverän gemeistert. und ist, würde ich sagen, schon eine der einflussreichsten Künstlerinnen für viele, viele auch bis heute. Also zumindest wirst du sehr, sehr oft genannt in Frankfurt und auch über die Stadtgrenzen hinaus. Deshalb bitte noch einmal Applaus für Sabrina. Ich glaube, viele kennen wahrscheinlich so viel aus seiner Geschichte, aber trotzdem einfach der Vollständigkeit halber musst du da jetzt mit mir durch und wir müssen so ein bisschen way back gehen und erzählen, wie das eigentlich anfing. Erstmal vielleicht so deine Kindheit, die hat ja in Frankfurt stattgefunden, aber auch in Bad Sohn und Schwalbach. Ja, erstmal, wie war dein Aufwachsen hier? Wie war deine Kindheit?
Ja, als ich ins Gymnasium nach Rödelheim gekommen bin, das ist da, wo die Geschichte angefangen hat. Ja, das war in Rödelheim tatsächlich, weil ich da Moses Pelham und Thomas Hofmann kennengelernt habe. Thomas Hofmann war auf derselben Schule, auf derselben Stufe, wir waren nicht in der gleichen Klasse. Da ist Schwester S entstanden. Also Schwester S ist folgendermaßen entstanden. Moses Pelham hatte damals schon Musik gemacht, das war die Twilight Zone as Moses P. Und hatte dann aber mit Thomas Hofmann zusammen das Rödelheim-Hartreim-Projekt gegründet. Und ich war ja mit Thomas befreundet. Und irgendwann mal war das dann so, dass wir zusammen saßen, beziehungsweise ich saß im Auto vom Thomas. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich ein Lied mag, dann kann ich das auswendig, innerhalb von Sekunden. Und so ging es mir mit Dr. Dre und Snoop Doggy Dogg, Ain't Nothing But a G-Thing. You would know, Jan. Und ja, und das Lied habe ich ganz jungfräulich einfach mitgerappt. Und daraufhin kam Thomas auf die Idee, komm, lass uns die alte lustigerweise mal auf unseren Track, wenn es nicht hart ist, packen. Sie kriegt eine halbe Strophe, die du eben versucht hast zu rappen. Und ja, und that's where the story began. Mhm. Und das war das Projekt Schwester S. Mhm. Schwester S, ich nehme dir deine Frage vorweg.
Mach ruhig, ich werde trotzdem bezahlt, mach ruhig.
Ja, Schwester S ist entstanden, weil in unserem Umkreis gab es wirklich keine Mädels. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund war ich das einzige Mädel. Und jeder hat dann immer gemeint, ja, unsere Schwester, unsere kleine Schwester, zum Kotzen. Und irgendwann mal sagten die halt, das ist unsere Schwester S wegen Sabrina und deswegen der Name ist Schwester S. Und ich fand den so schlimm. Ich war sehr, sehr glücklich, als der weg war. So, jetzt du.
Vielleicht noch mal einen kurzen Schritt vor. Wann war denn so dein erster Berührungspunkt überhaupt mit Musik? Ich weiß, dass du recht musikalisch, was heißt erzogen wirst, zumindest deine Eltern haben dir viel mitgegeben an Musik, aber was war so das Erste, weil ich weiß zum Beispiel, bei mir ist so ein Moment, ich kann mich noch ganz genau erinnern, so eine Core-Memory, als ich das erste Mal MTV mit so 5 oder so geschaut habe. Weißt du, wann das bei dir war, so dieser Core-Moment of, okay, da kam Musik so in mein Leben?
Also bei mir war es tatsächlich The Jacksons, also The Jackson 5. Also erstmal The Jacksons und dann waren es ja nur die Jackson 5. Mein Vater hatte Vinylplatten und hat die immer gespielt. Und er hatte auch die Supremes und er hatte auch die OJs und er hatte auch die Ohio Bass Players. Also mein Vater war ein sehr musikalischer Mensch. Und er hat auch ohne Scheiß, also er kam aus Amerika und fand Umpa-Music geil. Das war halt das Schlagerstadel von, wie hieß der nochmal damals da? Keine Ahnung. Der fand Schlagermusik einfach geil. Also alles, was für ihn mit so Emotionen, also Musikemotionen zu tun hatte, fand er super. Und für mich war es halt damals einfach R&B. Also es war sehr viel, wie ich das ja eben genannt hatte, Michael Jackson. Aber es war halt auch, ich weiß noch, mein Vater kam einmal nach Hause und hatte mir Grandmaster Flash and the Furious Five gespielt, The Message. Und hatte nur zu mir wirklich gesagt, listen to the lyrics. Also hör dir den Text an, worum es da geht. Und ich fand das Zusammenspiel mit dem Wort und der Musik so ein Combinement. Also es war in sich schlüssig und es hat mich einfach getoucht. Es hat mich so berührt, dass ich seitdem einfach Hip-Hop gehört habe. Und ich wollte auch immer so rappen wie Grandmaster Flash. Also tatsächlich, ja. Und danach gab es andere. Das war so meine erste Berührung eigentlich mit Hip-Hop. Und das Schöne war daran, dass mein Vater mir gesagt hat, The Message heißt nicht nur The Message, weil es The Message ist, sondern weil es eine Message ist. Mhm. Es ist das sozialkritische Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und das ist, wo wir raufgucken sollten. Weil Hip-Hop kommt nicht aus dem Nichts und es ist keine Plastikbewegung, sondern es ist eine Lebenshaltung, es ist ein Lebenswandel, es ist eine Bewegung von Menschen, die geschrien haben nach Freiheit, nach Anerkennung, nach wirklich Freedom. Und diese Ausstellung hat mir wieder gezeigt, warum ich Hip-Hop gemacht habe. Also vielen, vielen Dank für diese wundervolle Ausstellung. Und ich hoffe, dass wir noch mehr solche Ausstellungen hier in Frankfurt sehen können.
Du hast es ja gerade eigentlich schon angeschnitten, das ist die Ausstellung. Wir haben ja auch gerade schon ein bisschen drüber geredet. Du meintest, du hattest Tränen in den Augen und das hat eben alles nochmal so hochgeholt. Aber warum genau? Also das ist ja die Henne-Ei-Frage so ein bisschen im Rap. So, warum rappst du? Also was genau hat dir das gegeben? Was hat das in dir ausgelöst?
Na gut, wenn man jetzt die Story so von Rödelheim Hartreim sieht, also wer Moses Pelham kennt, der weiß auch, sein Vater ist Afro-American. Auch Thomas, seine Mutter ist Chinese American. Bei mir war es auch so, mein Papa kam auch aus Amerika. Also es war so the combinement. Und wir sind alle mit dem mit dem amerikanischen Hip-Hop aufgewachsen. Bei Moses natürlich war es noch stärker, also bei Moses und mir, sag ich mal, weil wir einfach uns The Color zugewandt gefühlt haben und auch dementsprechend gefühlt haben. Ich hatte das vorhin mit dir im Gespräch mit N.W.A. Ich weiß noch, einer der ersten Platten war von N.W.A. Und mein Vater hat dann zu mir gesagt, ist dir überhaupt bewusst, warum du N.W.A. hörst? Nicht, weil du einfach rebellieren willst, weil die Fuck the Police sagen, sondern diese Menschen haben ein Problem mit der Polizei. Diese Menschen haben ein Rassenproblem. Diese Menschen haben ein Drogenproblem. Be aware, if you listen to that music, that that's a problem. Also du kannst nicht hinterher sein und sagen, ja, ich bin voll dafür, aber du verstehst nicht, worum es geht. Und er hat immer, mein Papa hat immer zu mir gesagt, du hast dieses Problem in Deutschland nicht. Weil in Deutschland wird dich kein Polizist einfach niederschießen, weil du eine andere Hautfarbe hast. Aber in Amerika, ja, vielleicht jetzt, aber in Amerika war es damals, wir reden ja hier über von einer Zeit, wo es einfach ein Rassenproblem gab, ein sozialkritisches Problem gab. Und das ist ja auch das, worüber ich mit dir gesprochen habe. Hip-Hop war damals ein Sprachrohr für Probleme, die Menschen hatten, die nie gehört wurden. Und The Culture, also wenn man da diese Ausstellung gesehen hat, hat genau das gezeigt. Also genau wenn man am Anfang kam, hat man gesehen, wie es anfing. Also wirklich mit Sklaverei, mit leider Gottes Racial Problems, soziale Probleme wie Drugs oder auch Armut. Aber Leute tanzten, die hatten einfach Glücksmomente. Und das war für mich der Grund, warum ich Hip-Hop gemacht habe, weil es mich glücklich gemacht hat. Was nicht heißt, dass ich nicht glücklich in Deutschland war, aber ich habe natürlich irgendwas vermisst. Für mich ist zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist Musik ein Ventil, egal was es ist. Wenn ich traurig bin, höre ich natürlich traurige Musik. Wenn ich glücklich bin, höre ich natürlich extrem glückliche Musik. Für mich ist Musik ein Kompensator. Und für mich war dementsprechend Hip-Hop ein Kompensator. Und so habe ich dann, auch als ich dann Sabrina Setlur das Album Die neue S-Klasse gemacht habe, meine eigenen Texte reingebracht, meine eigenen Gefühle reingebracht. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man so einen Kompensator hat. Und ich hatte das große Glück, dass es für mich halt Hip-Hop war. Was, wobei ich sagen muss, ich weiß, ich rede wie ein Wasserfall, aber es muss raus, ist tatsächlich, ich bin nie damit klargekommen, dass es Deutsch ist. Never. Ich fand das immer ganz schlimm, muss ich leider sagen.
Aber warum hast du dann nicht mehr auf Englisch gemacht?
Bitte?
Warum hast du selber nicht mehr auf Englisch gemacht?
Nein, weil ich lebe in Deutschland. Ich bin in eine deutsche Schule gegangen. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, warum soll ich jetzt auf Englisch rappen? Es gibt unfassbar viele Amerikaner, es gibt unfassbar viele Menschen in England und Gott weiß wo. Ich lebe hier in Deutschland und ich finde, ich sollte diese wunderschöne deutsche Sprache, die lyrisch ist und die prädestiniert ist zum Reimen, nutzen. Und deswegen habe ich auf Deutsch dann angefangen. Und natürlich war Moses der Anstoßer, der gesagt hat, hey, wir machen nichts auf Englisch, wir machen das alles auf Deutsch. Mhm. Nicht falsch verstehen, wir machen das auf der schönen, wunderschönen deutschen Sprache.
Goethe tanzt gerade vor Freude im Grab, glaube ich, über deine Worte.
Ja, hoffe ich doch.
Okay. Aber irgendwie krass, dass dein Vater da so aware war darüber. Weil man kennt das ja, dass Eltern einem so Platten mitgeben oder was auch immer. Aber dass der das so krass gecheckt hat und dich da so richtig so, setzt sich damit auseinander. Das finde ich krass, das habe ich selten gehört.
Also ich sage dir mal eins. Also ich hatte eine Platte, die von der Two Life Crew. Everybody knows Two Life Crew. Und mein Vater hat sie einfach in ungefähr, man hätte sie einfach auch nur in 4 Teile machen können. Aber mein Vater hat sie, glaube ich, in 48.000 Millionen Teile zerstört, weil die so böse war. Also mein Vater war sehr aware, was Hip-Hop war. im Gegensatz zu deutschen Hip-Hop. Das hat er nicht so verstanden, weil es sehr, sehr schnell war. Aber amerikanischer Hip-Hop war für ihn, also er wusste genau, Two Life Crew geht gar nicht, NWA, Fuck the Police geht gar nicht, aber Grandmaster Flash geht oder Run DMC war auch noch lustig, das fand er auch noch gut. Ja, also mein Vater kommt aber auch nicht aus der Hip-Hop-Fraktion. Also mein Vater kommt wirklich aus der R&B, Diana Ross, We Love Each Other und so ein Scheiß. Ja.
Okay, verstehe. Okay, wie war das danach bei dir? Wie hat sich das dann professionalisiert? Also so die ersten Male dann wirklich im Studio stehen und von dieser Leidenschaft zu Hause das hören zu, okay, das wird jetzt aufgenommen und das wird verkauft.
Ja, das war schon komisch, weil wie gesagt, ich meinen Eltern war es sehr, sehr wichtig, dass ich eine abgeschlossene Schulausbildung habe. Also in dem Fall war es Abitur. Das habe ich gemacht auf der Herberschule. Hier in Frankfurt natürlich. Und dann bin ich auch studieren gegangen. Also ich habe dann auch studiert, aber dann währenddessen habe ich Schwester S gemacht. Und das war meinem Vater einfach wichtig. Der hat gesagt, du kannst machen, was du willst. Du kannst jonglieren auf der Straßenkreuzung, wenn dich das glücklich macht, do it. Aber erstmal eine Ausbildung. Und ich habe das, wenn wir von dem Projekt Schwester S reden, dann habe ich das eigentlich nur gemacht, weil ich gedacht habe, mein Gott, da kannst du nichts falsch machen. Wenn es nichts wird, das hört keine Sau weg. Damals gab es auch kein Social Media, deswegen war das super. Das geht dann weg. Ne? Und deswegen habe ich das ja auch gemacht, während ich mein Abi gemacht habe. Dass das so einschlagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin dann immer ins Studio gegangen, habe gemeint, huhu, lustig. Mhm. Und dann als, ja klar, so die Bombe wurde, habe ich gedacht, hey, die spinnen noch, die Deutschen. Ja, und dann bin ich für ein Jahr nach Amerika gegangen und habe eigentlich gesagt, ich möchte studieren. Also es war nach dem Abi. Und dann rief mich der Moses an und sagte, hey, du bist nominiert für den Echo, für den, was war das, Viva, keine Ahnung, Bravo, juhu. ja, und dann habe ich gesagt, ja, so what? Und dann sagte er, ja, komm einfach nur zurück um den Preis, weil das wäre extrem wichtig für den deutschen Hip-Hop. Wäre es mal geil, gerade weil ich ja nicht weiß bin und es wäre einfach ein Zeichen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich war damals, es hört sich jetzt echt wirklich cheesy an, aber ich war wirklich in L.A. Also ich habe ihn dann aus L.A. angerufen und habe gesagt, naja, gut, und der Time-Unterschied und überhaupt. Long story. Und dann bin ich zurück und habe halt den Echo für Best Hip-Hop Artist angenommen. Und dann hat er mich in derselben Minute gefragt, ob ich nicht selber ein Album machen will.
Wenn man schon mal da ist.
Dann habe ich aber zu ihm gesagt, ja, aber nicht mehr als Projekt, sondern ich würde gerne jetzt auch mal meine eigenen Texte mit reinbringen, meine eigenen Gedanken. Und daraus entstand dann eigentlich Sabrina Settler, ja. Also was heißt Sabrina? Die entstand ja leider Gott schon viel früher, ja. Aber ich Idiotin habe damals gedacht, das ist total cool, wenn man seinen eigenen Namen benutzt. Jetzt wäre ich doch gern die Schwester geblieben, so.
Was hat sich denn so beim Musikmachen dann für dich verändert, ab dem Moment von, es ist jetzt nicht mehr dieses Projekt, wo andere so auch was zu sagen haben, sondern ich schreibe jetzt auch selbst. Ja, wie hat sich das Musikmachen dadurch verändert?
Man fühlt sich nackt. Ernsthaft, ganz ehrlich. Weil klar, du schreibst den Text bei dir zu Hause und ich bin nachtaktiver Mensch. Also tagsüber kann ich überhaupt nicht schreiben. Da kriege ich überhaupt keinen klaren Gedanken, weil dann sehe ich das. Dann läuft die Nachbarin nackt mit einem Hund über den Hof.
Ist das oder nicht deine Nachbarin?
Nein, nicht die Nachbarin. Okay. Nein, eine andere. Okay. Oder keine Ahnung. Ja, also ich bin dazu abgelenkt. Ich bin so ein Nachtmensch. Also da komme ich dann runter und dann fange ich dann an. Und die ersten Texte, und wenn wir wirklich ein Beispiel haben, ist zum Beispiel Du liebst mich nicht. Extrem schwer. Ich habe den Titel mit Moses zusammengeschrieben, als ich dann zu Moses kam und wirklich anfing, auch, es könnte mich nicht weniger interessieren, ob du tot bist oder lebst, ob du gesund bist oder krank, ob du Krebs hast oder AIDS. Das musst du erstmal jemandem erklären. Und daran habe ich überhaupt nicht gedacht, weil ich habe ja erstmal die Zeilen einfach nur runtergeschrieben, weil sie mich berührt haben, weil es rauskommen musste. Aber in dem Moment, wo ich auch dem Moses das vorgetragen habe, habe ich gemerkt, du öffnest dein Lindenblatt hier hinten gerade auf und machst dich verletzbar. Natürlich kommen dann Fragen, hä? Wie, es interessiert dich nicht, ob ich tot bin. Wie kannst du denn sagen, Krebs, AIDS? Das sind alles so political incorrect Floskeln. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Aber in dem Moment war das so sehr in mir drin, dass ich gesagt habe, es muss raus. Und dieser Prozess, da muss ich sagen, hat der Moos mir unfassbar viel geholfen. Dass er gesagt hat, das muss es sein. Öffne dich. Ja, du musst dir bewusst sein, das wird an die Öffentlichkeit kommen, aber sei ehrlich. Aber es war kein leichter Prozess, auf gar keinen Fall.
Scary, und du warst ja auch so jung.
Absolut.
Ne?
Und ich wurde ja auch angegriffen von allen Seiten. Also es war ja nicht so, dass die Leute gesagt haben, oh, ist die süß. Sondern es war ja wirklich, was stimmt mit dieser Frau nicht? Ja, also das, und das für eine... Ja, Leute, ich war auch mal 19, war ab wirklich hart. Ja? Also du kommst raus und Leute sagen zu dir, wie kannst du das sagen? Mhm. Plus, du hast eine andere Hautfarbe als das Land, in dem du aufwächst. Das war schon hart, ja.
Ja, vor allem du hast ja inhaltlich, aber auch von deinem Stil, bei manchen Songs natürlich nicht bei allen, hattest du ja diese Wut in dir, was an sich für Hip-Hop nicht ungewöhnlich ist. Und ich meine, als junge Frau mit Migrationsgeschichte.
Pass auf, dieses Wort Wut, das finde ich, ist so over-exaggerated. Es ist keine Wut, sondern es ist die Wahrheit, es ist eine Ehrlichkeit. Wie willst du Wut ausdrücken? Und das kannst du nur so machen, dass es für andere Leute halt wütend klingt. Aber du bist ja kein Mensch, der mit dem Baseballschläger oder mit einer Machine Gun durch die Welt...
Im Video schon. Im Video hast du einen Baseballschläger.
Mein Gott. Also, ganz ehrlich. Ich hatte danach viel mehr Schmerzen in meiner Schulter als der Typ, der da erschlagen wurde. Ja? Also von daher... Ja, aber auch das, du brauchst ja Metaphern. Also jeder weiß, dass die Lyrik aus Metaphern besteht. Also eine güldene Blumenwiese zeigt dir auch, oh, wie schön die ist. Ja, du sagst nicht, ja, da ist eine Blumenwiese mit hier Butterblumen, sondern sagst gülden. So. Und genauso ist es halt auch mit, wenn du Wut aussprichst, dann muss es natürlich hart sein, weil du genau in dem Moment einfach das zeigen willst, was du hast. Für die Zeit, in der ich damals gerappt habe, war das hart. Das muss ich dazu sagen. Heutzutage bin ich eine Pussy. Ja, weil die Leute krasser reden als ich. Also von daher, ich war safe damals.
Genau das meine ich. Ich habe schon das Gefühl, du hast extrem in die Mangel genommen für ein ganz normales Gefühl, was man halt hat. Und du hast es einfach nur als Musik ausgedrückt.
Also man muss dazu halt sagen, ich kam auch in einer Zeit, das muss ich leider jetzt, ich wollte dieses Thema nie ansprechen, aber es ist so, ich war halt die erste Farbige, die überhaupt, außer Roberto Blanco. aber ich kam die erste, nee, Roberto Blanco ist auch deutschsprachig. Gut, wir sind Partner. Nein, aber ich war die Erste, die halt Hip-Hop gemacht hat und halt mit Moses andersfarbig war. Und das war schon hart für mich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich so trifft, weil ich das so vorher nie mitgekriegt habe. Ich meine, Bad Sohnen ist jetzt nicht unbedingt ein multikulturelles Örtchen und gerade zu der Zeit war es auch nicht multikulturell, aber gerade in der Sache von Musik und wenn die halt öffentlich wird und wir reden hier auch über eine Zeit, wo es kein Social Media gab und deswegen war das noch widespreader, sage ich jetzt mal, weil eine Zeitung dann sofort dann geschrieben hat oder ein Radiosender gesagt, ja, so und so und bla. Also es war schon schwierige Zeit, sage ich mal. Heutzutage, wo wir dieses Social Media haben, wo wir multikulturell feiern, Gott sei Dank, also wirklich, ja, ist es kein Problem, aber zu meiner Zeit gab es kein multikulturell.
Mhm. Aber war Frankfurt dann für dich so ein Ort? Weil lustigerweise, ich bin ja irgendwo im Süden Deutschlands in so einem Kaff aufgewachsen und ich bin
ja,
damals...
Ja, Barcelona ist jetzt auch keine Großstadt.
Ja. Und ich bin damals lustigerweise, ich habe wirklich gegoogelt, wo gibt es die meisten Ausländer in Deutschland und bin nach Frankfurt gezogen. Mit 20. Und habe dann hier nicht lang leider gelebt.
Das war
aber
am Hauptbahnhof.
Nee, für mich war Frankfurt schon so ein Ort, wo ich sein wollte, unter anderem aus dem Grund. Deswegen frage ich mich, weil auch so ein bisschen das Thema heute auch so auf Frankfurt als Fokus auch ist, war das dann für dich anders, auch hier zu sein? Oder hat Frankfurt so diese Rolle von so einem Safe Space gespielt, um sich besser auszutoben?
Ja, du musst ja halt wissen, dass Frankfurt halt, wir hatten die Army Base, wir hatten Wiesbaden, wir hatten die Mikfelallee, das war ja, ja. Die Military Base. Von daher war diese Ausländerquote war halt höher, klar. Mhm. Und wir hatten da natürlich auch diese multikulturelle, aber wir reden ja jetzt über Mischkulturen oder Multicultural. Ja. Von Kindern, nicht von Military Kids. Und die gab es damals halt noch nicht. Mhm. Ich bin halt hier aufgewachsen. Ich habe nie einen Unterschied gesehen, ob jetzt jemand weiß oder keine Ahnung, nicht weiß oder dunkler oder so. Das war mir völlig egal. Diesen Unterschied habe ich nur in Amerika mitgekriegt. Mhm. Also meine Tante kommt aus North Carolina und da gibt es jeden ersten Monat gibt es den Ku Klux Klan und die wandern da durch das Örtchen. Und wenn wir auf der Straße stehen und die spucken dich an, die schmeißen dich mit so Tüten mit Scheiße voll. Und das ist wirklich hart. Das hast du hier in Deutschland nicht. Zumindest damals nicht. Ne? Und von daher hatte ich das gar nicht. Und ich bin auch ein Mensch, ich mache doch keinen Unterschied. Ihr seid es doch, der den Unterschied macht. Für mich ist jeder Mensch einfach, der sieht halt anders aus. Ob der jetzt heller oder dunkler oder mehr oder weniger Haare hat, das macht für mich keinen Unterschied. Mhm. Ganz ehrlich. Und das hat mir mein Papa beigebracht. Das ist der Unterschied. Ihr macht den Unterschied, nicht wir.
Ja. Sag das mal den Leuten auf Sylt, ne?
Nee, ich habe gerade eben gesagt, ich war noch nie auf Sylt.
Besser ist es.
Und selbst wenn, dann, also wenn ich jetzt jemandem begegne, der dann singt Ausländer raus, ganz ehrlich, ich würde hingehen und sagen, dann du raus, weil du kommst ja auch nicht aus Sylt. Ganz ehrlich, also ich glaube auch dieser Hass, der jetzt in Deutschland entsteht, der macht mir natürlich auch Angst, weil ich mir denke so, wir haben so viele, also Deutschland ist eine Subkultur, eine wunderschöne Subkultur, also auch wenn ich die Menschen hier sehe, ich freue mich darüber. Und es macht mir Angst, dass es dann Menschen da draußen gibt, die dann solche Parolen singen. Und ich frage mich tatsächlich, wissen die, was sie singen? Weil so viel Alkohol kann ein Mensch nicht trinken, dass er das nicht weiß, was er da tut.
Ja.
Ja. Aber das ist nicht das Thema, Entschuldigung.
Okay, dann springen wir kurz zurück, vielleicht nochmal zu so Frankfurt. Ich glaube, was viele ja aus Frankfurt so gemeinsam haben oder der Region, wir beziehen jetzt mal alles ein. Ich meine nur, dass generell hier in der Region, ich finde, man hört, wenn jemand aus der Region kommt, weil ihr habt einen bestimmten Slang gehabt, auch früher schon, bestimmte Begrifflichkeiten. Man muss auch sagen, hier Chabo hast du ja zuerst benutzt, auf Du liebst mich nicht, way bevor Hafti, 15 Jahre bevor Hafti. Genau, und ich finde, man hört euch auch das Gebabbel so ein bisschen auch an in der Musik. Also ich finde, die Art, wie Leute aus der Gegend sprechen, ist schon sehr besonders und das hört man halt auch im Rap. Wie war das denn damals bei euch? Ist es einfach natürlich eingeflossen, weil ihr habt halt so geredet oder war das irgendwie auch so ein stilistisches Mittel, das typische Representen? Also, wie kam das?
Nein, wir haben tatsächlich so, also jeder, der mich kennt, ich rede, wie mir der Mund gewachsen ist. Aber wenn ich mich in eine richtige Appleboy-Kneipe in, wie nennt man das? Triptebach setze und sag, ich laber hessisch, der stampft mich ungespitzt in den Boden, weil alles andere nur nicht hessisch. Das ist so unser Ding, so Kauderwelsch, sag ich jetzt mal. Ja? Aber na klar, dieses Chabo checks, nimm es hin und so. Das war halt unsere Sprache damals. Das benutzt heute kein Mensch mehr. Und jeder, der es heute benutzt, der ist oldschool. Also von daher, wir haben damals so geredet, weil das, wenn du mich fragst, woher kam das? Ich meine, Chabo, Phelum und dieses ganze Ding, das hat halt jeder irgendwie gesprochen. Ja, das war damals dann wahrscheinlich auch nicht political correct. Auch ein Fehler. Aber wo das herkam, kann ich dir nicht sagen. Also so hat jeder gesprochen. Also das ist keine Sprache, die wir uns angeeignet haben, sondern wir haben, also und das weiß ich bei Moses, und der Moses hätte nicht ohne Grund eine Goethe-Plakette bekommen, wenn er nicht die deutsche Sprache beherrscht wie kein anderer. Also von daher finde ich Respekt an einen andersfarbigen, wo jeder sagt, der kann vielleicht kein Deutsch und er hat die Goethe-Plakette, sorry. Also.
Welchen Einfluss hatte denn die Stadt sonst so auf dich? Also ich meine, gerade Frankfurt mit seinen vielen Extremen auch.
Ich finde, Frankfurt ist halt, es ist so ein Stillleben. Es ist halt, steht die Welt einfach. Ja? Also wenn ich da morgen weggehe und in 2 Wochen wiederkomme, also es hat sich nicht viel verändert. Und das liebe ich eigentlich an Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt hat ein bisschen Angst, aus sich rauszukommen. Sie müssten mehr rauskommen. Wir hatten mal eine Zeit, wo wir das gemacht haben und jetzt sind wir so ein bisschen so diese verkrampfte Bankenstadt und diese EZB und das nervt mich auch alles, weil wir sind viel mehr. Wir sind so viele Leute und ich kann euch auch nur, ich meine, wie gesagt, the culture ist leider vorbei, aber wenn ihr wirklich mal Hip-Hop leben wollt, geht ins MoMEM. Das ist eine kleine Ausstellung, aber sie ist mit Herz und Liebe gemacht. Und das zeigt auch, was Frankfurt ist. Es sind sehr viele Frankfurter Künstler auch dabei. Und wir hatten auch eine Elektroszene. Wir hatten halt, also Frankfurt war mal wirklich ganz, ganz on top. Und irgendwann mal ist uns die Puste ausgegangen und wir haben gedacht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gucken jetzt Tatort Sonntag oder sowas. Ist einfach ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also wir hatten auch damals Sound of Frankfurt und das war geil. Ja, wir hatten verschiedene Musikfestivals und ich vermisse das, weil Frankfurt ist eine multikulturelle Metropole.
Ja. Ja, es ist natürlich schade, jetzt, wie wir auch schon vorhin kurz besprochen haben, dass Liz nicht da ist, weil dann könnte man auch so ein bisschen mehr so gegenüberstellen. Aber hast du denn verfolgt, wie sich Frankfurt dann quasi so nach euch weiterentwickelt hat? Ich meine, es gibt, muss man schon sagen, extrem viele Leute trotzdem, die hierher kommen. Wie gesagt, bitte nicht streiten, Offenbach und so weiter, zähle ich alles mit rein. Sei es ein Azad, ein Haftbefehl. Ein
Azad ist nicht aus Offenbach, der ist aus der Nordi.
Ja, sag ich ja, ich sag alles, was da irgendwie dazugehört, so dieser Gegend. Chill und Abdi, Jones, Mann, dann später auch so Leute wie...
Weißt du, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Das sind alles ehrenwerte Männer. Männer. Du hast nicht eine Frau genannt.
Ich war noch nicht fertig. Ich hätte jetzt natürlich noch eine Eva, jetzt aktuell eine Liz, eine OG Lou. Aber du hast recht, es waren nicht viele Frauen. Also damals waren es hier wirklich nicht viele Frauen. Ich wollte einfach gerne wissen, ob du das auch weiterhin verfolgt hast, tatsächlich, was in Frankfurt musikalisch so passiert und ja, was deine Beobachtungen dazu sind.
Also das Ding ist ja tatsächlich... Ich bin aufgewachsen mit dem amerikanischen Hip-Hop. Ja. Und dass ich überhaupt deutschen Hip-Hop gemacht habe, war für mich also ganz schlimm. Weil ich immer gedacht habe, das ist ganz peinlich und ich kann das gar nicht meiner Familie in Amerika vorspielen. Verstehen die nichts und denken... aber tatsächlich, natürlich habe ich die neue Generation aufmerksam mitgekriegt. Es ist nur einfach... Und das ist überhaupt kein Hate oder kein Neid, gar nichts. Ich kann nur 0,0 mit diesem Vocoder-Scheiß was anfangen.
Was für ein Scheiß?
Vocoder. Wenn jeder über den Vocoder, über...
Das, ich, also Autotune und so.
Autotune, ja. Vocoder, jeder hört sich gleich an. Und das Geilste ist, ich kann das nicht auseinanderhalten, weil ich mir denke, die hören sich alle gleich an. Ich feiere die alle, also Haftbefehl, hey, alles gut, ja. Und Azad sowieso, das ist sowieso mein Bro. Abdi und Cello ist cool, aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Generation. Und wir haben auch, das hatte ich auch vorhin mit dir besprochen, textlich gehen wir ganz, ganz andere Wege. Und klar, wenn man meine Texte anhört, denkt man, die Oma. Und bei Abdi und Cello oder bei Haftbefehl denkt man, der ist hier on the run. Der ist in den 2024ern angekommen. Die Alte, die fährt mit dem Fahrrad hinterher. Das ist auch alles okay, aber das ist ja genau das, wo ich dir gesagt habe, wo fängt Hip-Hop an, wo hört es auf, was ist themenrelevant, ja? Und ich glaube, dass die Generation, die du eben gerade genannt hast, natürlich auch auf die Generation der Kids jetzt eingeht. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Titel mache oder neu auflege wie Ich bin raus, oder nee, Ich bin raus ist leider sehr relevant, aber ja, ist ein bisschen schwierig. Eigentlich ist jeder Titel von mir relevant. Ich wollte tatsächlich sagen, du liebst mich nicht, interessiert keine Sau, aber leider Gottes hat ja jedes kleine Mädchen jede 5 Minuten Liebeskummer. Es ist eine Generationssache, weißt du? Ich habe eine Zeit lang immer gesagt, oh, das kann ich nicht hören. Es ist sehr disrespectful von mir. Weil es hat ein Generationswechsel stattgefunden. Nur für mich sind meine Beats und meine Sounds sind leider the old Hip-Hop. Mhm. Und das ist tatsächlich dann in dem Fall Grandmaster Flash oder es ist Dr. Dre, es ist Timbaland. Das ist so für mich Hip-Hop. Mhm. Also ich kann dieses Wee Wee und dieses Vokoder-Ding, das ist, sorry, geht nicht.
Aber interessanterweise, fast alle dieser genannten Namen haben euch oder dich schon mal so als Inspiration, Vorbild genannt, auf jeden Fall.
Also ich glaub, das möchte ich sehen.
Oh. Ich suche dir alle Belege
zusammen.
Ich suche dir die Belege zusammen.
Okay, mach das und
ich
schick mir das.
Ja.
Demjenigen gebe ich einen
Drink aus. Aber okay, auch wenn du nicht mit allem was anfangen kannst, was natürlich vollkommen legitim ist, habe ich schon das Gefühl, dass gerade in Frankfurt trotzdem extrem viel einfach immer wieder hochgekommen ist an Musik über die Jahre. Wie erklärst du dir das? Also was hat diese Stadt an sich? So, was habt ihr im Wasser, dass so viele Leute aus Frankfurt kommen? Oder findest du nicht? Die gerade aufgezählt
sind
zum Beispiel.
Ach so, ja. Du, guck dir Berlin an. Ich glaube, da hüpft aus jeder Ecke jemand. Also ich glaube, man kann das jetzt nicht auf eine Stadt präzisieren, dass man sagt, oh, in Frankfurt geht's jetzt ab. Ich glaube, da geht's in Berlin viel mehr ab oder in Köln oder selbst in Castor-Brauxel geht's mehr ab oder hier Bayer Leverkusen. Nein, aber was ich damit sagen will, ist, das hat nichts mit der Stadt zu tun.
Okay.
Das hat, also Frankfurt ist jetzt nicht nicer. Also Frankfurt ist definitiv nicht New York.
Ja, gut.
Nein, das muss man einfach mal festhalten. Ist es so.
Trotz Skyline. Na gut. Okay. wenn es für dich okay wäre, würde ich ein bisschen persönlicher werden, weil ich wollte mit dir darüber sprechen, dass du ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hast, eben sehr jung, sehr viel auf einmal und davon war natürlich nicht alles positiv und es gab dann auch irgendwann einen Moment, wo du dich komplett zurückgezogen hast aus der Öffentlichkeit und ich wollte jetzt nochmal so eine Retrospektive von dir hören, was ist da genau vorgefallen und warum die Entscheidung zu sagen, okay, ich bin jetzt raus, ihr hört jetzt erstmal lange Zeit nichts von mir.
Also was genau vorgefallen, geht dich einen Scheiß an. nein, aber seriously, du musst dir vorstellen, ich gehe ins Studio, also wenn wir anfangen, ich habe eine Writing-Zeit, fast ein halben Jahr, wo ich Texte schreibe, wo ich selber Lieder mache und überlege, was kann ich schreiben. Die sind 6 Monate, so roundabout. Dann gehe ich ins Studio, das sind auch nochmal 6 Monate, wo du wirklich mit einem Perfektionisten wie Moses Pelham arbeitest, an jedem Track mindestens 2-3 Tage. Darunter geht gar nichts, weil wir nichts mit Autotune oder Vocoder oder mit whatever es machen, sondern wir machen live eingespielte Sachen, wir machen alles on the spot. Also das kann schon pro Titel mal 2-3 Tage dauern. Dann hast du eine Production-Zeit und eine Promo-Marketing-Zeit auch wieder von 2, 3, 4 Monaten. Und dann sitzt du da und dann kommt so ein Uli, kommt dann an und sagt, so, wie sieht es aus mit deinem Liebesleben? Und ich mir denke, Alter, ich habe jetzt hier fast 1,5 Jahre für ein Album gearbeitet und ich nehme mir die Zeit und ich will mit dir über mein Album sprechen und du willst über mein fucking Privatleben sprechen? No fucking go. Weil ich habe dir nicht mein Privatleben verkauft, sondern ich verkaufe dir meine Platte. Weißt du, was ich meine? Und tatsächlich hat es dann irgendwann mal die Überhand genommen, dass jeder wissen wollte, mit wem ich wo und wann und überhaupt gehe. Und wo ich dann irgendwann sagte, no, you're wasting my time, I'm wasting your time, let's end this. Und damals gab es keinen Burnout. Jetzt gibt es ja in jeder Ecke einen Burnout. Bei mir war es einfach so, ich war müde. Ich habe mir gedacht, ich war 5 Jahre komplett nur auf Tour, so wie ich das eben erzählt habe. Ich hatte keine Pause, ich hatte keinen Urlaub. Und dann kommst du an und willst mich über mein Privatleben fragen? I don't think so. Und ich selber war auch müde, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche mal eine kurze Auszeit, weil ich bin einfach ausgesaugt. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, geht nicht mehr.
Ja. Ich habe mir auch extrem viele Interviews angeguckt und durchgelesen von ihren Vorbereitungen. Und ich dachte mir auch so, Uli, what the fuck? So, ich lese mal eine Sache vor. Oh. Ja, es ist nur eine. Ich verschone dich sonst. Das war mit Spiegel Online, ich glaube 2001 oder so.
Spiegel?
Ja, Spiegel. Also sogar Spiegel, damit man nur versteht, es müssen jetzt nicht mal so die krassen Tratschblätter sein. Sogar der seriöse Spiegel hat sowas gefragt. Genau, auf dem Plattencover von Sub sehen Sie fast ungesund dürr aus. Haben Sie sich in Ihrer Haut unwohl gefühlt? Und dann hast du geantwortet, nein, Veränderungen tun manchmal Not. Außerdem finde ich die Frage uncharmant. Sie tun jetzt gerade so, als sei ich vorher ein Teil der Weather Girls gewesen.
Ja, weil ja. Das Ding ist...
Ja, was juckt dich,
nein, ob du so abgenommen hast? Schau mal, das Ding ist, bist du zu dünn, dann bist du magersüchtig. Bist du zu fett, dann hast du ein Burgerproblem. Irgendwo hört es doch mal auf. Also zu der Zeit, ja, war es wirklich so, egal was ich gemacht habe, es war against the odds. Also es war einfach, ich habe alles falsch gemacht. Ja. Klar, es gab eine Zeit, das gebe ich auch zu, wo mir alles sehr, sehr viel zugesetzt hat, wo ich sehr, sehr dünn war, was auch für mich sehr ungesund war. Aber es war halt einfach so und ich war halt, ihr müsst euch das vorstellen, ich war nur auf Tour, Festivals, Tour, dies, das. Und du hast überhaupt kein Homecoming gehabt. Also du hattest nicht die Mama, die dich dann vollgestopft hat, sondern ich kann euch das mal erklären. So, ihr kommt, nein, ich erkläre es euch mal. Ihr kommt auf ein Venue, das ist 18 Uhr, dann habt ihr einen Soundcheck, der geht mit 19 Uhr. Dann habt ihr den Auftritt, der geht um 8 Uhr. Also war es für mich natürlich in der Zeit eine stressige Zeit. Aber dass man mir daraus ein psychologisches Problem macht und das hat doch 0,0 mit meiner Musik zu tun. Why the fuck willst du von mir wissen, wie es mir persönlich geht? Hör dir meine Platte an, dann weißt du, wie es mir geht. Ganz ehrlich, sorry. Warum muss jemand in meiner Gesundheitsakte kramen, um meine Musik zu mögen? Verstehe ich nicht.
Voll. Also wenn du das ja selber angesprochen hättest, klar, aber es waren ja ständig solche Themen, nee, aber wo du selber ist ja, das nicht nein, in deiner Musik vorkam.
Nein, aber das ist ja heute Mode nichts. Und ich finde das ja auch gut, wenn Frauen sprechen, wenn sie Probleme haben. Ich hatte aber kein Problem, ihr wart das Problem. Und das habe ich ja angesprochen, aber es hat ja nicht aufgehört.
Aber wo hattest du damals das Selbstbewusstsein? Weil ich finde, du hast schon immer gekontert eigentlich. Ich stelle es mir krass anstrengend vor, aber du warst trotzdem nach außen wirkt das sehr selbstbewusst. Ich frage mich so, woher kam das? War das dein Aufwachsen, deine Familie? War das, keine Ahnung, hat Frankfurt dich abgehärtet? Was war es, dass du dem so entgegensetzen konntest?
Watzoden.
Watzoden?
Der Tennis-Club.
Surviving Watzoden, dann survivest du auch Harald Schmidt.
Der Tennis-Club. Nein, tatsächlich... Mein Vater hat mir mal einen geilen Tipp gegeben. Er hat gesagt, Sabrina, mein Traum wäre es, du setzt dich in eine Bar, Links von dir sitzt ein Seemann, rechts von dir sitzt ein Diplomat und du kannst beide gleich entertainen. Also du kannst mit beiden gleich sprechen, also respektvoll sprechen. Und genau das war für mich auch mein Ding, wie ich mit dir spreche oder mit ihnen spreche oder mit euch spreche. Der Respekt, der mir entgegenkommt, den gebe ich auch wieder zurück. Und genau das, was du eben gesagt hast, klar, die Fragen waren sehr persönlich und ich habe immer versucht, respektvoll zu sein. Mhm. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich nicht darüber spreche mit dir. Jetzt tue ich es trotzdem, weil ihr so ein tolles Publikum seid. Es hat mich sehr, sehr verletzt, weil die sind sehr deep gegangen und sie haben mich in der Persönlichkeit sehr verletzt. Also Medien sind einfach scheiße. Die haben keinen Respekt, die haben gar nichts. Ich meine, klar, jetzt kommt irgendeine Uschi und sagt, sag mal, du bist jetzt hier in der Öffentlichkeit, das ist dein Job. Ja, aber unser Job ist es, euch zu entertainen. Unser Job ist es nicht, euch mein Privatleben zu erklären. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Und das verstehen halt einfach Medien nicht. Und es gab bei mir ganz, ganz viele Situationen. Und ich dachte, das würde nur in Amerika passieren. Aber es ist hier in Deutschland, wo sie eine Grenze überschritten haben, die nicht mehr respektabel ist. Mhm. Und das kann nicht sein. Mhm. Ihr wollt Musik, ihr wollt Unterhaltung, ihr wollt Kultur. Das geht nur, wenn ihr uns auch respektiert. Ganz einfach.
Ja.
Und noch mal ein kleiner Nachtrag. Ich wurde oft gefragt, warum ich keine politischen Texte gemacht habe. Ganz ehrlich, ich habe Angst gehabt. Weil es gibt ja Freedom of Speech, also auch in Deutschland. Wir haben ja jetzt erst letztes Wochenende 75 Jahre. Yay. Das Grundgesetz gefeiert. Aber das ist Schwachsinn. Man hat keine Freiheit. Also seine Meinung zu sagen. Weil wenn ich jetzt meine politische Meinung sagen würde, was ich einmal getan hatte, dann hatte ich tote Ratten in meinem Briefkasten. Mhm. Es ist schwierig für eine öffentliche Person ihre politische Meinung zu sagen. Wenn du mich jetzt fragst, was meine politische Meinung ist, dann sage ich dir eins, wir müssen was ändern hier. Aber ich sage dir nicht, was wir ändern, sondern ich finde einfach, respektiert euch so, wie ihr respektiert werden wollt. That's it.
Ich frage mich, ob es aus dieser Zeit für dich auch musikalisch Konsequenzen gab. Also ich kann mir vorstellen, wenn die ganze Zeit alle was über dein Privatleben wissen wollen und du ja Musikerin bist, das heißt, du verarbeitest die Themen in deiner Musik. So, und das sollte ja normalerweise reichen, beziehungsweise man kann dich danach fragen, aber wenn du sagst, nee, dann muss man das ja eigentlich respektieren, wurde ja nicht gemacht bei dir. Ich frage mich, ob du dann gesagt hast, okay, dann bin ich halt nicht mehr so persönlich in meiner Musik, dann ziehe ich mich da zurück.
Nee, das stimmt nicht. Klar wurde ich gefragt nach meinem Titel. Also jeder wollte zum Beispiel... Jeder kennt, du liebst, also, oder nee, das ist sehr überheblich. Einige Menschen kennen, du liebst mich nicht. und jeder wollte wissen, wer ist der, oder einige wollten wissen, wer ist der Typ. Und dann habe ich halt immer gesagt, das tut nichts zur Sache. Du liebst mich nicht, ist nicht nur aus einem Menschen entstanden. Also es war einfach ein Gefühl von mehreren Emotionen, das mich gesagt hat, du respektierst mich nicht, du liebst mich nicht. Und ich erzähle keine Geschichte dazu. Ich habe mal ein Interview gehört mit Peter Gabriel. Mhm. Da wurde er nach dem Titel gefragt, was bedeutet dieser Titel? Und erklär mal diesen. Und da sagt Peter Gabriel, ich möchte das gar nicht sagen. Weil wenn ich sage, was dieser Titel bedeutet, dann nehme ich ihm das Gefühl von dem Titel und zerstöre das. Und genau das ist mir auch oftmals passiert, wenn Leute erzählen, worum es in dem Titel geht. Ihr kriegt das Grundgefühl und das reicht. Was ihr euch daraus macht, ist für euch. Deswegen, ich habe in ganz vielen Titeln, sage ich auch, was du daraus nimmst, ist dein Problem. Ich nehme keine Verantwortung daraus. Ich meine, wenn du von Howard Carpendale, nur zu lieben, nur zu lieben, dann ist das dein Problem, was du da rausnimmst. Vielleicht nimmt der was, hat er eine ganz andere Bedeutung dafür. Aber was ich damit meine, das Gefühl soll transportiert werden, nicht Punkt für Punkt. Weißt du, was ich meine?
Ja. Aber ich meine gar nicht dieses, dass du dich erklären musst für deine Songs, sondern eher dieses, ob du dann als Konsequenz, weil du denkst so, ey, ich werde die ganze Zeit belagert, natürlich, in meinem Privatleben, ob man dann sich in der Musik zurücknimmt und sagt, vielleicht bin ich in dem Text ein bisschen oberflächlicher, damit mich Leute damit nicht nerven.
Aber ja, du hast recht. Du öffnest eine Tür und Leute treten ein. Hm. Wenn sie respektabel eintreten, welcome, come on. Aber sobald sie disrespectful sind, schließe ich auch die Tür. Und das habe ich Deutschland gegenüber gemacht, als sie disrespectful wurden. Also das fand ich ja nicht mehr gut.
Mhm. Aber was heißt Tür schließen? Inwiefern hast du die Tür geschlossen?
Dass ich mich zurückgezogen habe.
Okay, das meinst du.
Mhm. Ja. Ich wurde mal in der Bild zur erotischsten Frau Deutschlands gewählt.
Ja.
Ja, ist okay. Kann nicht jeder verstehen, finde ich auch scheiße. An dem Tag, wo das rauskam, als hätte ich mich selber gewählt, so ein Quatsch, hatte ich ungefähr 20 tote Ratten in meinem Briefkasten mit raus und es kann nicht sein und verbrannte Zeitungsartikel. Und ich hatte sowas in der Art noch nie in meinem Leben erfahren. Und das hat mich schockiert, dass Menschen so sein können oder dass es so einen Hass gibt. Ja? Und daraufhin hatte ich ja auch einen Titel geschrieben, so, ich bin raus, weil ich mir gedacht habe, das ist für mich, also den hatte ich ja davor schon geschrieben, also, aber es war für mich einfach so, wo ich gesagt habe, Leute, was wollt ihr von mir? Also, das geht gar nicht.
Wird man als Frau mehr nach dem Liebesleben gefragt, in den Mangel genommen? Ja. Also, das ist echt eine Frechheit. Da kann man doch mal sagen, wie ist denn Ihr Liebesleben?
Habe ich auch.
Ist es so langweilig?
Habe ich auch, aber wissen Sie was? Ganz ehrlich, also wenn es damals schon Tinder gegeben hätte, swipe nach rechts ist es, ne? Wenn man die weg haben will. Weg.
Nach links.
Ach so, links. Okay. Links oder rechts?
Links, weg.
Ich war noch nicht auf Tinder. Nein, aber das ist gar nicht die Frage, sondern die Unverschämtheit ist, da sitzt ein Künstler und ich möchte jetzt nicht mich rausholen. Ich möchte, sagen wir mal, einen Roland Kaiser auch. Gehen wir mal in die andere Richtung. Oder ein Harry Styles oder Taylor Swift. Und da sitzt da so ein Penner, der sich das Album nicht mal angehört hat. Mhm. Ja? Was eigentlich seine Aufgabe als Journalist ist. Und der kriegt von mir, also wenn wir eine Promo-Zeit haben, eine halbe Stunde Zeit, wo er über dieses Album spricht. Und dann fragt er mich, wo gehst du essen, mit wem gehst du essen und überhaupt. Da denke ich mir, Digga, nein, dann ist das Alte einfach gestorben. Und das hat nichts mit Frauen und das war auch genau das, worüber wir gesprochen haben. Frauenemanzipation. Klar, ihr müsst euch alle vorstellen, wir reden hier über 1900.
Das war 98 mit dem erotischsten.
Und da war ich leider die einzige Farbige und die einzige Frau. Klar war es, oh, du bist so schön. Tatsächlich, Punkt war, ja, es war ein Problem damals, Frauen, weil wir hatten keine Frauen. Und ich fand es so schön, du hattest ja erzählt, du hattest einen Talk mit Cora E. Mhm. Cora E. war tatsächlich meine erste Verbindung mit deutschem Hip-Hop. Mhm. Ich hatte noch nie vorher eine deutsche Hip-Hopperin. Ich kannte keine. Außer Cora E. gab es für mich keine. Amerikanische kannst du mich tausend fragen, da kenne ich ganz, ganz viele.
Willst du weiter singen?
Ich habe noch nie gesungen. Ich wollte immer singen. Rappen? Gute Frage. Ich würde gern, ganz ehrlich. Also ich finde ja immer so geil, aber, wenn Leute sich abmelden und sagen...
Bitte? Aber wieso magst du es nicht?
Ja, weil ich finde, der Druck im Moment ist sehr, sehr groß. Alle erwarten irgendwas von dir. Also wenn du ein Album machst, dann... denken alle, das muss jetzt the top-top-Dings sein und du musst alle irgendwie bedienen können. Natürlich habe ich sehr, sehr viel Lust drauf, ein Album noch zu machen. Es kratzt auch, es juckt auch in meinen Händen. Und ich bin auch gerade an etwas planen, aber ich würde nie sagen, nie, aber ich würde auch nicht sagen, ich mach's.
Also es wäre schön, wenn du machen würdest. Ich bin der Meinung, du kannst auch vielen Leuten, also auch Frauen, viel geben, ja, durch deine Art und Weise, wie du das magst. Und auch dadurch bist du auch bekannt geworden, weil du so frech warst, darf ich so sagen. Und wie keine andere Frau oder Rapperin. Und auch so viele Texte zu singen, so viel zu rappen. Keiner rappt so viel. Also Texte sind wahrscheinlich sehr, sehr lang und viel, kann man auch viel deinem Lied erfahren. Also ich will das einfach, dass du das Ganze, was du da machst, so weiter mitnimmst. Also nicht weniger Raps, nicht weniger
Lieder. Also ihr habt ja heute schon gemerkt, ja. Es wird niemals, never ever, selbst auf meiner eigenen Beerdigung, es wird niemals weniger Text geben als heute. Ich habe sehr viel zu sagen, glaub mir.
Ja, und sollst du das tun?
Dankeschön, mein Lob. Oh, danke.
Vielleicht erzählst du noch einmal die Anekdote mit der Glatze. Weil ich glaube, die kennen hier noch nicht alle.
Wir müssen dazu sagen, es kennt keiner das Video, was dazu ist. Es ist Hartreim-Saga von Rödelheim-Hartreim-Projekt. Ja. Und in diesem Video geht es darum, dass alle Künstler, die wir damals bei 3P hatten, Glatzen haben sollen. Cook war, dass es nur Typen waren. Und ich war die einzige Olle. Und ich hatte Haare bis hier. So. Und dann kam der Moses an und sagte, das war in Wien, lass uns, also wir wollen alle Mönche sein. Please don't ask me why. Das ist Künstler, ne? Und dann haben die mir so eine Gelglatze drauf gemacht und ich sah aus wie Conehead, weil ich hatte so viele Haare, ich hatte so eine Beule. Es sah total beschissen aus. Und der Produzent oder Regisseur, das war der Thomas Job. Das war ein sehr, sehr, sehr krasser Videoproduzent damals für Videos. Heutzutage gibt es ja keine Videos mehr. Das machen wir ja alle mit dem Handy. Anyway, und dieses Video hat auch unfassbar viel Geld gekostet. Und die haben zu mir gesagt, Sabrina, also der war Wiener, Sabrina, na geht's. Sie werden, ganze Zeit in dem Video schön sein.
So. Sorry, wir haben hier, mein Freund ist ja erst Wiener.
Shit!
Wie ratest du ihr Wienerisch?
Pass auf, dann soll ich was sagen. Scheiße, man nicht, aber ein U-Bonding schlecht drin haben wir, ganz. So, Auge zu und durch. We're losing the light. Nee, anyway, ja. Dann hat er gesagt, du wirst total in dem Video drin sein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber nicht mit dieser Beule, das finde ich so kacke. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich mache das jetzt, ich rasiere mir den Kopf. Ich hatte damals noch einen Freund, keiner glaubt es. Ja, ich hatte einen Freund. Und an demselben Abend musste ich auch noch bei Harald Schmidt sein. So, also ich war in Wien, habe mir den Kopf kahl rasiert für dieses Hartreim-Video, in dem ich die ganze Zeit zu sehen sein sollte. So, ich habe mich nicht im Spiegel angeguckt, ich habe gesagt, ich weine und deswegen möchte ich es. Dann bin ich nach Köln geflogen, Harald Schmidt hat mich nicht erkannt. Ich habe mich dann, während die mich geschminkt haben, im Spiegel angeguckt und habe gedacht, oh, fuck. Habe dann an meinen Vater gedacht, an meine Mutter und an meinen Freund. Und als ich dann in der Sendung war von Harald Schmidt, die ja live war, rief mich mein Freund an und sagte, ich trenne mich von dir. Mein Vater rief mich an, du bist enterbt. Und der Moses rief mich an, geil. Also, so. Und jetzt erzähle ich euch noch was. Ich war 17 Sekunden zu sehen in dem Kackvideo. Ja. Das habe ich für Hip-Hop gemacht.
Hip-Hop wird dir für immer dafür danken. Na gut. Aber war das nicht auch so, dass du dann diese Glatze hattest und dann kam diese erotischste Frau Deutschlands und dann waren die so, okay, fuck.
Da waren die toten Ratten auch da.
Genau.
Ja.
Aber dann waren die doch auch so, okay, scheiße, wir haben die jetzt hier gewählt und jetzt hat die eine Glatze.
Naja, das war anders. Also okay, die hatten mich gewählt mit langen Haaren.
Ja.
Und ich war in Marbella, okay, scheißegal, wo. Ich war irgendwo in Spanien und kam wirklich knallschwarz wieder und hatte diese Glatze. Und dann musste ich halt Fotos machen und dann wurde das halt gesagt, so, das ist die erotischste Frau Deutschlands. Und da sind die halt alle ausgerastet und haben gesagt, hä? Nee, wir kennen die aber mit langen Haaren und die sah noch niedlich aus. Jetzt sieht die aus wie ein Skinhead in schwarz. Und das finden wir nicht so toll. Also von daher, nee, das war keine schöne Zeit. Aber wie gesagt, ich habe doch nicht bei der Bild angerufen und habe gesagt, bitte wählt mich zur erotischsten Frau. Nee,
das waren ja die.
Nee, um Gottes Willen.
Okay, ich schaue gerade ein bisschen auf die Zeit. Wir müssen gleich aufhören, ne?
Ja, ihr müsst nach Hause, ne? Mhm. Sonntag. Tatort.
Apropos Tatort. Spielst du nicht in einem Tatort mit?
Ja.
Erzähl das doch mal.
Nein, das kann ich nicht erzählen. Also auf jeden Fall bin ich bei einem Tatort dabei.
Mhm. Okay.
Ich bin keine Leiche, so viel. Also ich sage euch eins. Mein Traum war es, als ich nach Deutschland kam, mein Vater hat immer Tatorte geguckt, um Deutsch zu lernen. Und mein Vater hat dann immer gesagt, boah, das ist krass, einmal im Tatort und so. Leiche, hat er gesagt. Dann sag ich, ja, warum du? Sag ich, hey, ich bin Ausländer, es gibt immer eine ausländische Leiche. Und irgendwann mal habe ich dann gesagt, oh, ich würde auch gerne im Tatort mitspielen und ich wäre auch gerne Leiche, vielleicht eine Wasserleiche oder... Naja, auf jeden Fall habe ich es jetzt diesmal geschafft zu einer Rolle. Ich spiele im Tatort. Leider kein Frankfurter, es ist ein Kölner. Anyway, und ich bin nicht gleich tot, sag ich mal so.
Okay.
Also ich bin, wer sagt denn, dass ich überhaupt tot bin? Wenn es kommt, dann würde ich mich freuen. Hat doch jemand eine Frage, um mich aus dieser miserablen Situation zu retten.
Sie hat ja gefragt, ob mal musikalisch mal wieder was kommt. Und ich frage mich, hast du denn wenigstens so rumprobiert auch die letzten Jahre? Ja. Also machst du Musik, aber veröffentlichst sie einfach nicht? Oder was ging da so hinter den Kulissen?
Ich habe vor Corona sehr viele Titel produziert und gemacht. Und dann kam Corona. Und es war auch für mich tatsächlich ein sehr schweres Jahr. Ich habe... familiäre Tiefschläge gehabt und dann kam mir das lächerlich vor, also was ich da geschrieben habe, weil sich mein ganzes Mindset auch geändert hat, weil ich mir gesagt habe, es sind andere Dinge wichtig. Ja. Also von daher muss ich das alles wegschmeißen. Dann hatte ich wieder einen Schicksalsschlag nach Corona, dass ich gesagt habe, ich kann an nichts denken als ein Album. Jetzt sage ich euch eins, auch durch euch, ihr seid so fucking süß, habe ich wieder Power, wo ich sage, okay, da gibt es Leute, die wollen mich sehen, die wollen mich hören. Ich könnte es Ich hoffe, ihr habt euch auch die Ausstellung angeguckt.
Also ich finde auch sehr gut, dass du dich wirklich einbringst in die ganze Geschichte, weil es eigentlich auch dich, ja gut, es ist wie dein Leben, auch, kann man so sagen auch. Aber ich finde es gut, dass du halt alles mitmachst. Also ich könnte auch zu Hause sein, zum Beispiel. Ja, da dort gucken.
Und ja,
aber
auch
das magst Option, du nicht. Ja. Aber das magst du nicht. Und,
na, selten.
Ja, und ich finde es gut, dass du dich halt so auch einbringst. Auch hier, auch, wie du sagst.
Ich vermeide es, zu Hause zu sein, ehrlich.
Und hoffentlich singst du auch bald. Rappst du, meine ich.
Okay, ganz kurz. Ich kann mega gut nachvollziehen, wieso man als Künstlerin einfach dann einen Schritt zurückgehen möchte, weil man stellt sich eh schon mega nicht unbedingt bloß, aber man stellt sich nackt hin quasi. Man teilt seine Emotionen und du hast ja mega emotionale Texte. Von dem her Props, dass du auch zurückgegangen bist, wenn es einem nicht gut geht. Aber um da noch mich anzuschließen, ich kann mir voll gut vorstellen, dass vor allem jetzt als, Entschuldigung, aber als alter Hase im Geschäft, oder als Häschen im Geschäft. Oh mein Gott.
Thank you.
Dass du da auf jeden Fall recht viel Weisheit hast, die du den Jüngeren mitgeben kannst. Und genau diese Wut einfach auch reinpacken kannst.
So, so smart. So fucking smart. Die Frage. Ja. Und das ist ein Grund, warum ich wahrscheinlich nochmal wieder Musik machen. Wegen deiner Frage.
Let's go.
Weil du hast völlig recht. Ich habe mich immer unter dem Deckmantel versteckt. Oh, die sind alle jung und die haben alle andere Themen. Aber wenn, darf ich dich fragen, wie alt du bist?
Magst du schätzen?
Ich würde sagen, du bist fast einfach 5 Monate älter als ich, also so 25.
26.
See, that's what I'm saying. Seriously, ja. Ich habe immer Angst gehabt, dass wahrscheinlich meine Themen, die ich damals hatte, keine Sau heute interessiert. Weil Hip-Hop funktioniert heute nicht mehr, wie es ganz früher war. Word by word. Sitting on the street, rapping. Going in the park, rapping. Verstehst du, was ich meine? Sondern heute ist es Social Media. How many clicks can I get für einen dummen Rap? Entschuldigung. Und diesen Druck wollte ich mir nicht mehr aussetzen. Und ich wollte auch nicht, ganz ehrlich, mir den Druck aussetzen. Oh, Sabrina Settler. Es gibt ja immer die Spalte bei Bunte oder bei Spiegel. Was macht eigentlich? Oder, ganz ehrlich. Und deswegen habe ich eigentlich gesagt, ich will das nicht machen. Aber wenn genau so eine wunderschöne Frau wie du kommt und das sagt, thank you, dann gibt es mir einen Auftrieb zu sagen, ich komme noch mal raus.
Auf jeden Fall, weil wir haben auf jeden Fall, ist es glaube ich auch als Person, die auch in der Kunst schafft, ist halt dieser Druck da, dass man auf Social Media, aber genau das kannst du einfach sagen, so fuck it, ich mache mein eigenes Ding.
Ja, und wir sind ready dafür. Witzigerweise, ich mache ein Bild von meinem Fuß, der gibt 2000 Likes.
Ja? Ich erkläre jetzt mal nicht, warum, Sabrina.
Nein, jetzt pass auf. Nein. Gestern mache ich ein Bild, dummes Bild von mir, mache aber einen Post über Racism und da 400 Likes.
Muss kombinieren.
I don't understand. Yeah. Fuß und Racism.
Ich hatte 2 Fragen, aber eine war tatsächlich sehr ähnlich. Also die wurde schon beantwortet. Meine Frage wäre, weil du vorhin erzählt hast, deine Einflüsse, Grandmaster Flash. Was wären, wenn du jetzt wieder Musik machen würdest, mögliche Einflüsse, beziehungsweise wenn es welche gibt, was sind Artists, die du im modernen Hip-Hop feierst?
Super Frage, das habe ich auch der Miriam gesagt. Ich würde auf, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle nicht, aber Kendrick Lamar. Ich würde auf die Knie gehen. Einmal mein, also Moses ist ein Grund, warum ich zu Rap gekommen bin, aber der eigentliche Grund, warum ich zu Hip-Hop gekommen bin, ist fucking Dr. Dre. Und wenn Dr. Dre hier vor mir steht, ich würde mein Maul halten. Ich würde und das will viel halten. Nein, aber ich verehre. Oder Timbaland. Ja. Und tatsächlich noch KRS One. Dann würde ich mein Maul für 24 Stunden halten. Schwöre ich dir.
Ich würde
ihn einfach nur angucken und würde sagen, speak to me.
Ich meine, über das Chronicle-Album, das gefloppt ist. Also.
The Chronic. Oh Gott. Okay.
Cool, danke.
Ich hatte auch immer so eine persönliche Bindung zu dir, weil natürlich so indische Wurzeln und dann so.
Ah, komm, wo bist du denn her?
Punjab.
Ja, ich bin leider, also meine Mutter ist, wenn überhaupt, dann ganz unten.
Egal, ist alles das Gleiche. Aber, okay. Das ist der Sylt-Effekt.
Also ich kann sagen, ich dote in Pachan.
Sehr gut.
Ich kann sagen, mera nam Sabrina Settler.
Mera nam Aishel. Was ich eigentlich wissen wollte, also meine egoistische Frage, wenn du, hast du eine Spotify-Playlist und welches Lied ist auf Platz 1? Was feierst du allgemein? Weil das würde ich dann auch gerne hören. Aber welches Lied findest du richtig scheiße, würde ich gerne von dir wissen.
Was ich im Moment richtig scheiße
finde? Generell. Welches Lied sagst du? Bleh.
Boah. Das finde ich richtig scheiße. Da, weißt du, das ist disrespectful. Das kann ich nicht sagen. Weil Musik, ist, das toucht irgendwie jeden. Und selbst wenn das beschissenste Lied, was ich als beschissen finde, dann gibt es irgendwo da draußen, sogar in meinem Umkreis, 3 oder 4, die das aber gut finden. Und das muss ich respektieren. Deswegen kann ich nicht sagen, das ist scheiße. Weil selbst wenn ich jetzt sage, oh, ich sage jetzt mal Taylor Swift, finde ich geil, dann sagt irgendjemand, nee, finde ich nicht gut. Also von daher würde ich niemals sagen, dass ein Lied scheiße ist. Sondern es hat eine Daseinsberechtigung für alle. Weißt du, das ist Musik.
Aber dein absolutes Lieblingslied?
Mein absolutes Lieblingslied wäre tatsächlich The Message von Grandmaster Flash.
Dankeschön.
Ja. Come on, I love you. Das war so schön.
Danke dir. Okay, kurze Abmoderation. Danke fürs Kommen. Das war heute der letzte Tag der Ausstellung mit der wundervollen Sabrina Settler. Bitte einmal Applaus.